Ich freue mich, dass ich ein paar Gedanken weitergeben kann in Form einer Predigt an Karfreitag. Und das ist ja schon eine einzigartige Sache, dass wir uns in dieser Kombination treffen. Zwei Gemeinden und dann ich auch noch, der in keiner von dieser Gemeinden bin. Freut mich sehr, dass man das sich so hat einrichten können. Und ich habe euch einen Bibeltext mitgebracht, den ich erstmal lesen möchte. Das ist nach der Hoffnung für alle. Und da geht es um Jesus selbst. Einer der ersten Texte aus der Kirchengeschichte, wo es darum ging, was Jesus eigentlich gemacht hat. So der sogenannte Christus-Hymnus. Und wir schauen uns den mal zusammen an. Philipper 2, 6 bis 11. Und ihr werdet gleich sehen, also das ist ein starkes Stück, was da jetzt kommt. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, das ist von Jesus die Rede, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Dieses wie wir, werde ich gleich noch mehr darauf eingehen. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer allerdings und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Und dann kommt dieser letzte Vers oder vorletzte, da kommt also dieser nächste Abschnitt. Darum hat ihn Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Und jetzt, vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen, alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme wird zu Gottes Ehre des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Das ist jetzt am Ende wirklich sehr stark. Das ist heftig. Ich gehe auf den ersten Teil ein, wo es darum geht, dass Jesus bei Gott war, wie Gott war, Mensch wird, geboren, stirbt, sogar am Kreuz. Darauf werde ich überwiegend eingehen, das ist ja echt die Karfreitagssache. Aber am Ende auch noch ein bisschen auf das, was dann kommt. Und frage allgemein, was macht Jesus eigentlich so einzigartig? Also jetzt über 2000 Jahre treffen wir uns hier und denken an den Menschen, der damals gestorben ist. Damals haben viele Menschen gelebt und es sind auch viele gestorben. Und dieser Jesus von Nazareth ist aber eine etwas andere Kategorie. Das müssen wir sagen. Ich hab da vier Punkte mitgebracht oder vier Zeilen. Es ist der unwahrscheinlichste Religionsgründer aller Zeiten, wenn man ihn so nennen will, Religionsgründer. Und ich werde das gleich mal ein bisschen entpacken, wo sonst Religionsgründer, wie die unterwegs waren und wie dieser Mensch unterwegs war. Er hat eine weltweit unübertroffene Langzeitwirkung entwickelt. Dann ist das die unglaublichste Botschaft aller Zeiten. Damals schon völlig unglaublich und heute haben wir uns einfach daran gewöhnt. Aber diese Botschaft ist wirklich verrückt. Verzeihung. Und diese Botschaft, die kommt nämlich daher mit einem transformativen Selbsterfahrungspotenzial. Was so viel heißt wie, es haut dich um. Okay, gehen wir mal im Einzelnen dadurch. Gehen wir mal zum Religionsgründer. Und das ist ja an und für sich schon mal falsch, weil Jesus von Nazareth nie eine Religion in dem Sinne gegründet hat. Er war Jude, Teil des Judentums, und er hat nie seine Religion geändert. Jesus war kein Christ. Das ist verrückt, ne? Wenn, dann war er der Christus. Und das heißt nichts anderes als der von Gott gesandte Retter, der Messias, der Gesalbte. Der Gesalbte. Und der Gesalbte war derjenige, den Gott schicken wird. Aber wenn man ihn mal vergleicht, also er hat als Religionsgründer hat er unwahrscheinlich schlechte Rahmenbedingungen. Er ist ja nicht in einem Zentrum der Welt damals groß geworden. Er war nicht in Rom, er war nicht in Athen, wie die großen Philosophen oder Kaiser. Er war noch nicht mal in einem Land, das von sich selbst und einem eigenen König regiert wurde. Er war in einem kleinen Provinznest Nazareth dann aufgewachsen, das zu der Provinz, also das zu der Region Galiläa und Judäa gehörte, am Rand des Römischen Reiches. Ja, früher war das mal was gewesen. Na klar, das war das große Reich von König David und Salomo, aber das ist viele, viele, viele hundert Jahre her. Und seitdem haben sich die Großmächte gegenseitig da die Klinke in die Hand gegeben. Dann waren es mal die Babylonier, davor waren es die Assyrer, dann kamen die Meder und Perser und dann die Griechen unter Alexander dem Großen und das Römische Reich. Die Nachfolger von Alexander dem Großen haben es richtig, richtig übertrieben. Aber also Judäa, später dann Palästina von den Römern genannt. Die Leute dort lagen über Kreuz mit den Römern, sagen wir es mal so. Und dann haben die Römer gesagt, dann nennen wir diese Provinz jetzt nicht mehr Judäa, dann nennen wir das jetzt Palästina, denn die Philister sind ja eure Erzfeinde gewesen und wir nennen es jetzt Philisterland Palästina nach euren größten Feinden. Wir nehmen euch sogar den Namen eures Landes weg. Zu der Zeit allerdings noch nicht. Aber dort wächst Jesus auf und zwar in einem wirklich kleinen Provinznest. Alles, was wir wissen über Nazareth, ist, dass es keine Mauern hatte und keinen eigenen Dorfplatz, keinen Ort, kein Eingangstor, wo man Recht sprechen konnte. Es gab noch nicht mal eine befestigte Straße zu Nazareth. Lange Zeit wussten wir gar nicht, wie man Nazareth schreibt im Hebräischen, bis dann irgendwann mal eine Inschrift gefunden wurde. Wir kannten das über die griechische Schreibweise von den Evangelien, die kennen wir. Aber wenn noch nicht mal eine befestigte Straße zu Nazareth führt, dann muss man über die Felder laufen, um an diesem Ort anzukommen. Das ist die Definition von Kaff. Wenn du beim Wandern, beim zum Kaff laufen schauen musst, dass du nicht in Kuhdung trittst. Dort wächst Jesus auf, völlig bedeutungslos, so sehr, dass es dieses Sprichwort gibt, naja, gut, was kann denn aus Nazareth schon Gutes kommen? Vielleicht auch deswegen Nazareth, weil es war so ein kleiner Ort, aber sehr viele Daviditen, also sehr viele David, aus der Linie von David, haben sich dort wohl angesiedelt, scheinbar. Und dann ist er aber, gut, Davids Linie war ausgestorben, war vorbei, die haben keine Bedeutung mehr gehabt, außer dass sie dort wohnen im Nirgendwo. Und dann ist er noch nicht mal reich. Also der ist Handwerker, Bauhandwerker, Tekton. Manche übersetzen mit Tischler oder Zimmermann vielleicht. Aber der hat genauso auch mit Steinen gearbeitet. Der hat Häuser gebaut mit seinen Händen. Und jetzt ist das Verrückte, er hat die denkbar schlechteste Lebenslaufqualifikation für einen Religionsgründer. Der ist 30 Jahre lang völlig unbedeutend. Keiner kennt den. Ja, eine kurze Zwischenepisode, so mit 12 Jahren im Tempel. Aber dann... Der taucht auf einmal auf und ist dann als jüdischer Wanderprediger unterwegs in einer Region des Weltreiches Roms. Was, da kräht kein Hahn nach. Jetzt aber nochmal eine Sache, die ist absolut faszinierend. Der hat nicht geheiratet. Das können wir ziemlich, ziemlich sicher wissen, dass er nicht geheiratet hat. Denn es gibt keine Person, die nach seinem Wirken auftritt und sagt, ich bin der legitime Erbe, ich führe das weiter. Es gibt keine Erbstreitigkeiten oder wer dann damit weitermacht von dem, was er da gebracht hat. Was auch immer das genau ist, wir schauen es an gleich. Jetzt kommt noch was verrückt. Also im Judentum ist es, als jüdischer Mann musst du heiraten. Das erste Gebot, das Jahwe dem Volk gibt, oder das erste Gebot, das Jahwe in der Tora gibt, heißt, seid fruchtbar und vermehrt euch. Dieses Gebot nicht einzuhalten, heißt es mit den anderen 316 auch nicht genau zu nehmen. 312, das war das erste Jahr schon. 316 sind es insgesamt. Jetzt ist er auch noch Rabbi. Also ein Rabbi, der nicht heiratet, der keine Kinder hat. Ja, wo führt das denn hin? Und tatsächlich wissen wir, dass der 3 Jahre lang nur aktiv war. 3 Jahre. Und dann stirbt er bereits. Dem haben die Götter noch nicht mal die Gunst des hohen Alters und der Weisheit geschenkt. Ich bin jetzt 44, wie war ich denn mit 33? Also wenn mit 33 schon alles Schluss gewesen wäre, da wäre aber nicht viel gewesen. So, ja, hat eine Ausbildung abgeschlossen und hat begonnen als Lehrer zu arbeiten. Kinder, ja, 2 waren schon da, aber Religionsgründer war ich nicht. Keiner von uns war das. Wir haben vielleicht so 5, 6, je nachdem wie man zählt, 7 große Religionen, Weltreligionen, 5 wahrscheinlich eher. So alle 1000 Jahre gibt es mal einen Religionsgründer. Und Jesus war noch nicht mal ein klassischer Religionsgründer. Andere wie zum Beispiel Lao Tse oder Mohammed oder Konfuzius, die haben viele Jahre gelebt, die haben viele Jahre gewirkt, 40, 50 Jahre, Konfuzius soll 70 Jahre alt geworden sein. Und deswegen gibt es so viele Weisheitssprüche, den Konfuzius sagt, wer kein freundliches Gesicht hat, sollte keinen Laden eröffnen. Muss man den Deutschen immer mal wieder sagen, nicht? Ich weiß nicht, ob er das sagte, aber es hört sich so an. aber bei diesem Jesus von Nazareth, der ist jung gestorben. Das ist ja schon mal, das ist eine Katastrophe für einen Religionsgründer. Keine Kinder. Und jetzt kommt es auch noch, es ist ein absolut disqualifizierendes Lebensende. Das war kein tragischer Badeunfall. Und dann wurde glücklicherweise reanimiert. Der ist gekreuzigt worden. Den Tag, den wir heute, an den wir denken, an diese Kreuzigung, an diesem Tag, ist jemand auf die brutalste Art und Weise hingerichtet worden. Es gibt im jüdischen Volk zu der damaligen Zeit gibt es viele Leute, die sagen, ich bin der neue Anführer. Alle haben gewartet auf so etwas, was dann irgendwie kommt, was Gott irgendwie machen würde. Und es gibt einige, die sind während ihres Aufstandes zu Tode gekommen. Märtyrer für ihre Sache. Und die wurden dann von ihren Anhängern verehrt. Aber nicht ein einziger Gekreuzigter ist unter denen. Die müssen im Kampf gefallen sein, damit sie verehrt werden können. Eine Kreuzigung ist eine öffentliche Demütigung. Wer gekreuzigt wurde, der hatte vorher einen Prozess. Total egal, ob dieser Prozess fair war oder nicht. Römer haben viele gekreuzigt. Man schätzt, dass in der Zeitdauer des Römischen Reiches, ich habe die Zahl gehört, ich habe es nie überprüft, man kann es nicht nachzählen, aber ungefähr, dass die Römer in Galiläa und Judäa ungefähr 30.000 Menschen gekreuzigt haben in den Hunderten von Jahren, die sie da waren. Römisches Reich ging auch lange. Es sind viele gekreuzigt worden. Nicht ein einziger irgendwie qualifiziert sich als Vorbild. Wer gekreuzigt wird, hat nicht nur einen Prozess gehabt und wurde schuldig gesprochen vor Gericht. Das ist schon mal schlimm für die Nachfolger, denn die müssen dann immer erklären, nein, 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 das war aber unschuldig. Das war ein unfairer Prozess. Naja, sicher, alles klar. Sondern der wird dann auch noch öffentlich gedemütigt. Eine Kreuzigung ist eigentlich ein Erstickungstod. Aber viel, viel qualvoller, als wenn du am Strang hängst und erstickst. Es ist nicht ganz jugendfrei. Von daher, wer jetzt unter 12 ist, kann gerade weghören. Bei einer Kreuzigung verliert man die Kontrolle über den eigenen Körper. In der Regel werden Personen nackt gekreuzigt. Und es gibt einen unkontrollierten Abgang von Haaren und Stuhl und unkontrollierte Erektionen. Dort irgendwo in der Luft zwischen Erde und Himmel hängt diese gekreuzigte Person zum Spott freigegeben. Erst stirbt man sozial und psychisch gebrochen und kaputt und dann erstickt man, weil man an den Armen hängt und die Luft wegbleibt. Und jedes Mal, wenn man sich aufrichten will, um wieder atmen zu können, muss man sich auf die Schmerzen durch die Nagel, der durch den Fuß durchgeschlagen wurde, muss man sich in den Schmerz reinstellen, um nochmal nach Luft zu japsen und dann hängt man wieder und dann hängt man aber in den Schmerzen und man wird fast benebelt von den Schmerzen und man kann immer weniger gut atmen, weil sich in der Lunge dann durch diesen krasse Art, da sammelt sich Wasser an und es ist wie eine innere Erstickung, wie ein inneres Ertrinken sogar. Und die meisten Menschen würden sagen, wenn ich sterbe, Hauptsache nicht ertrinken. Ertrinken ist eine wirklich grauenhafte Sache, weil du in der Regel Bewusstsein hast und dabei stirbst. Und nicht atmen kannst, nicht atmen können. Das ist, also wenn es eins noch gebraucht hätte, damit das hier eine Nullnummer wird und nie groß rauskommt, dann die Kreuzigung. Mit der Kreuzigung hat sich dieser Jesus von Nazareth völlig disqualifiziert. Und jetzt gibt es aber eine Sache, die ist wirklich faszinierend. Diese Person hat unglaublichste Langzeitwirkung erzielt. Und wir müssen uns erstmal, nachdem ich sage, was hier passiert ist, müssen wir uns dann noch die Frage stellen, warum? Warum? Über diese Person in der Geschichte, ich bin Lehrer, Sport und Geschichte. Als Geschichtslehrer fällt mir Folgendes auf. Es gibt über diese Person, Jesus, der ein Wanderprediger war, die meisten Bücher, Aufsätze und wissenschaftlichen Arbeiten weltweit zu allen Zeiten. Über keine andere Person wurde so viel geschrieben, wurde so viel geforscht, wurden so viele Aufsätze veröffentlicht. Wir können ja mal überlegen, wie viel wurde voll so Augustus? Augustus war zu der Zeit von Jesus so ungefähr großartiger Kaiser, hat Frieden geschaffen, aber viel auch unterdrückt und Steuern, Lasten erhöht und so weiter. Über den sagt man so in der Geschichtswissenschaft, dass pro Jahr wahrscheinlich 100 Fachbücher geschrieben werden, weltweit. Das ist viel. Das ist wirklich viel. Ja, das wird ja allein zur Person von Jesus pro Jahr im deutschsprachigen Raum wahrscheinlich gemacht. An den Universitäten und oder auch sonst an Blog-Einträgen. Ich meine, es sind ja nicht nur wissenschaftliche Sachen. Wie viele Leute schreiben über den? Der Papst hat 2 oder 3 Bände, der verstorbene Papst, der Deutsche, über Jesus geschrieben. Jeder große Theologe, der was auf sich hält, schreibt irgendwie ein Buch über Jesus. Jeder, der ein paar Gedanken über Jesus gemacht hat, hat eine Meinung dazu. Und jetzt kommt's aber. Also nicht, wie viele Bücher wurden denn über Adenauer geschrieben? Wahrscheinlich nicht so viele. Vielleicht über Michail Gorbatschow, der die Perestroika und Glasnost und die Wende möglich gemacht hat. Aber wie viele werden über diese große Wende 98, 90 dann in 100 Jahren noch schreiben? Wie viele werden in 1000 Jahren noch darüber schreiben? Wohl keiner mehr. Wie viele Bücher werden zur Zeit über Karl den Großen geschrieben? Naja, das sind jetzt wirklich Nerds, die dann nach Paderborn kommen und fragen, wo war seine Kaiserpfalz. Jetzt ist es aber nicht nur eine wissenschaftliche Sache. Jetzt ist das auch so, dass die meisten Gedichte, Lieder und Filme über Jesus gedreht werden. Also die Person, über die sehr viele Filme gedreht wurden, ist ja Robin Hood. Immer wieder. Aber bei weitem nicht so viel wie über Jesus. Und Lieder, wie viele Lieder gibt es denn über Bismarck? Oder ist das schon fast lächerlich zu fragen? Oder Karl den Großen, oder was sagen wir, Friedrich den Großen, Alexander den Großen, alle diese Großen. Wie viele Gedichte haben wir über die schon gehört? Wir haben ja alleine heute schon 3 Lieder über diesen Jesus gesungen. Ist doch unglaublich, was für eine Langzeitwirkung der erzielt hat. Und dann das Dritte noch, es gibt die meisten Anhänger, religionsmäßig jetzt gesehen, und die meisten Feiern, also die am meisten, die sich zu Christentum dazuzählen, sind dann wenigstens bei den großen Feiern noch dabei. Und du sagst es ja schon, Gary, heute ist eigentlich so Ausnahmefeiertag, aber schön, dass viele da sind. Das ist schon verrückt, dass dieser Mensch, der 3,5 Jahre, wenn es hochkommt, gewirkt hat, nicht verheiratet war, keine Kinder hatte, früh gestorben ist, in einer völlig unbedeutenden Provinz der damaligen Zeit, so eine Langzeitwirkung erzielt hat. So eine Langzeitwirkung. Da müsste eigentlich jeder Journalist müsste sagen, boah, das ist eine Story. Das ist ein Ding. Da müssen wir eintauchen. Und ich glaube, es hat mit der Botschaft zu tun. Also es ist ja ein unwahrscheinlicher Religionsgründer mit den schlechtesten Vorbedingungen, mit der krassesten Langzeitwirkung und vielleicht hat es etwas damit zu tun, was der gesagt hat. Er verkündet das Königreich der Himmel. Das war keine ganz neue Sache. Man hat erwartet, dass das Königreich Gottes kommt, das Königreich der Himmel, ein Friedensreich und jemand, eine messianische Figur, also ein von Gott gesandter Retter, der dieses Königreich jetzt etablieren wird. Das ist bekannt, das greift er auf und sagt, ja, aber das erste Mal, dass er macht was anderes, er sagt, mit mir hat es angefangen. Ich bin das übrigens. Und er sagt, und in diesem Reich ist das Königreich Gottes, da ist Gott Abba. Das ist eine ganz neue Sache. Abba heißt Papi. Vati. Abba. Abba, das ist die schwedische Popgruppe gewesen. Aber Abba, oder manchmal auch mit dem V, Abba, Abba, das ist viel zu persönlich, zu zärtlich, zu intim für Gott, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, der König des Universums. Und er spricht von ihm wie von Abba. Er sagt sogar, Abba und ich, wir sind eins. Er behauptet nicht nur göttliches Wissen zu haben, sondern göttliches Wesen. Und er spricht viel und oft von sich und sagt, der Messias, er ist der Gesandte, der stellvertretend sterben wird. Der Messias wird in die Hände der Sünder übergeben werden und er wird sterben werden. Er sagt seinen Tod voraus. Das ist so eine krasse Botschaft. Und nach dem Tod ist Teil dieser Botschaft, die dann seine Nachfolger weiterbringen, ist, dass Gott genau diesen Menschen vom Tod auferweckt hat. Und ja, das stimmt. Am Anfang sprechen sie mehr davon, er war tot, aber er ist wieder lebendig. Denn du kannst diesen Kreuzigungstod nicht in der damaligen Welt großartig bewerben. Wir haben uns dran gewöhnt. Wir tragen so ein kleines Kreuz am Hals und denken, das ist doch ein nettes Zeichen. Das ist doch irgendwie schön. Das ist ein Folterwerkzeug. Und in der damaligen Zeit waren gekreuzigte Menschen einfach gesellschaftlich nicht mehr akzeptiert. In der Schikaria in Rom wurde über Kreuzigung nur hinter vorgehaltener Hand gesprochen. Manchmal gibt es das, dass der Held, es gibt so Taschenromane im Römischen Reich, so Groschenromane, der Held wird um ein Haar gekreuzigt, aber dann kommt raus, dass der Böse ist und der Held der Gute und dann wird der Böse gekreuzigt und der Held hat es natürlich geschafft, aber dass jetzt ein Mensch stirbt, der selbst göttlichen Anspruch hat, das ist so unglaublich, dass sie am Anfang gar nicht so sehr sagen, Jesus ist gestorben am Kreuz, sondern er ist auferstanden. Trotzdem müssen wir uns den Tod von Jesus noch genauer anschauen. Denn im Laufe der Zeit merken seine Anhänger, hier ist der Schlüssel. Hier passiert etwas. Das ist nicht nur das Problem von Jesus, sondern das ist der eigentliche Kern. Das ist die Kraft, das ist die Botschaft, die so verrückt ist. Der Tod von Jesus ist als erstes eine sehr, 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 sehr tragische Sache. Man kann kaum eine tragischere Geschichte schreiben. Er wird angeklagt, aber noch bevor er angeklagt wird, wird er verraten von einem seiner besten Freunde und dann angeklagt, zu Unrecht verurteilt und sie wissen es und er weiß es auch und er wird ausgepeitscht. Und er wird gekreuzigt und er wird verlassen und er wird nicht nur von seinen Freunden und seinen engsten Anhängern verlassen, sondern er spürt eine Gottverlassenheit, wenn er wesensgleich ist mit Gott und jetzt merkt, dass Gott nicht mehr da ist, wie er vorher war. Was ist denn hier passiert? Und wir stellen fest, in diesem Tod passiert eine erste Sache. Gott, also Jesus, so rum, Jesus stirbt mit uns. Das ist die Kraft dieser Botschaft. Jesus stirbt und leidet mit uns. Das ist ein Aspekt, den wir leider manchmal vielleicht schnell vergessen an Karfreitag. C.S. Lewis muss man gesagt haben, jede Freundschaft beginnt mit der überraschenden Feststellung, du auch? Oder du auch? Zum Beispiel, oh, auch Bayern-Fan. Ja gut, das ist jetzt nicht ganz so außergewöhnlich vielleicht. Bochum-Fan, du auch? Auf einmal entsteht eine Freundschaft. Oder zum Beispiel dieses, oh, du auch, du magst auch diese Bücher, du magst auch diese Autorin, du auch. Oh, die gefällt die Musik auch. Oh, interessant, wir haben eine ähnliche Playlist, wir haben eine ähnliche Geschmacksrichtung, die Person kennst du auch, oh, die kenne ich auch, ein Freundeskreis. Man sagt von Benjamin Franklin, der dritte Präsident der Vereinigten Staaten, dass er seinen Gegner zu seinem Freund machen konnte, weil er ihn gebeten hat, ihm ein Buch auszuleihen, was der Gegner so toll fand. Und er hat gesagt, könnte ich dieses Buch auch haben, ich würde es gerne lesen. Und daraufhin hat sein Gegner gesagt, na klar, ich mache gerne was für dich. Ja, kann er immer noch sagen, ich habe Benjamin Franklin geholfen, jetzt klug zu werden, weil ich mein Buch ihm ausgeliehen habe. Er hat das gelesen und dann haben sie eine Gemeinsamkeit gehabt und so ist eine Freundschaft entstanden. Freundschaft baut auf Gemeinsamkeiten auf. Und jetzt sagt C.S. Lewis, klar, das ist so sind zwischenmenschliche Freundschaften. Niemand von uns kann zu welcher Gottheit auch immer, die jemals verehrt wurde, sagen, du auch. Du kannst nicht zu einem der römischen oder griechischen Götter sagen, wie Zeus zum Beispiel, ach, du auch. Ja, ach, ewiges Leben, ja, du auch. Ach so, Nektar und Ambrosia, das brauchst du, sonst nichts anderes. Ja, ich auch, du auch. Ist interessant. Ach so, Blitze werfen, ja, du auch. Du kannst nicht zu Gott sagen, ach, du auch? Ja, ich auch, ja. Aber wenn wir Jesus am Kreuz anschauen und sein Leiden und sein Verlassensein und sein Verraten worden sein und sein Schmerz und all diese Dinge, dieses zerschundene Gesicht. Es gibt eine Stelle, die heißt, er trug für uns die Krankheit, lud er auf sich, den Schmerz, all diese Dinge. Dann schauen wir zu Jesus und sagen, du auch? Sagt, ja, ich auch. Das ist, was wir gelesen haben in dem Philipperbrief. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und erniedrigte sich selbst sogar noch tiefer und ward gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Er stirbt am Kreuz. Du kannst zu keinem der Göttern sagen, ach, du bist auch sterblich. Du kennst die Angst vor dem Sterben? Jesus stirbt mit uns, er identifiziert sich mit uns. Und dann kommt eine Aussage, und die ist noch viel verrückter, aber ich glaube, das ist die eigentliche Kraft von diesem Karfreitag. Denn je länger die Nachfolger darüber nachdenken, beginnen sie auch dann darüber zu schreiben und sie sagen dann, er stirbt nicht nur mit uns, sondern er stirbt für uns. Das ist, was der Messias gesagt hat. Ich werde stellvertretend sterben für euch. Was kann denn ein Kreuzestod Gutes bedeuten, wenn man danach gesellschaftlich abgemeldet ist? Naja, es hätte nirgendwo anders stattfinden können, als genau an diesem Ort in Jerusalem, wo der Tempel stand und wo das Volk, der letzte verbliebene Stamm von dem Volk Israel, die Juden, der Stamm Juda, noch im Tempel tätig waren, im Tempeldienst. Und sie hatten diese eine Sache, dass an dem großen Fest, an dem Passafest, ein Lamm geschlachtet wird. Und sie erinnern sich damals, dann, wenn das Lamm geschlachtet wird an dem Tempel und du bringst es nach Hause und es wird als Familie gemeinsam gegessen, dass dieses Lamm damals, vor vielen, vielen, vielen hunderten, tausend Jahren, als sie in Ägypten waren, tausend und ein paar hundert Jahre her, Gott ihnen gesagt hat, schlachtet ein Lamm. Naja, hat ihnen eigentlich erst gesagt, sondern macht krasser, lasst ein Lamm 4 Tage bei euch, dreieinhalb Tage, und dann wird es geschlachtet, 3,5 Tage bei euch in der Familie leben, nehmt dieses Lamm auf, als ganze Familie, dann schlachtet ihr es, dann streicht ihr das Blut an die Türpfosten und es wird in dieser Nacht gegessen, denn in dieser Nacht werde ich euch befreien und rausholen aus der Versklavung Ägyptens. Das ist die Nacht der Befreiung. Und in allen Häusern Ägyptens wird der Todesengel vorbeigehen und wird die Erstgeburt von König bis zum Gefängnisinsassen und sogar vom Vieh die Erstgeburt töten. Aber an den Häusern, wo das Lamm, das Blut des Lammes am Türpfosten ist, dort wird der Engel vorbeigehen. Und es ist diese Woche, in der Jesus gekreuzigt wird. Es ist diese Woche, in der die Juden genau dieses Fest feiern. Und den Jüngern wird später mehr und mehr klar, er tat das nicht nur, weil er mit uns leidet unter der römischen Herrschaft und wir alle zu Unrecht von ihr besetzt werden und beherrscht werden, sondern er tat das auf einer ganz anderen Ebene nochmal, um uns von unserer Schuld zu befreien, von dem, was wir versklavt sind in Sünde und in tun, was wir gegen Gott gemacht haben. Ich will das mal vorlesen in dem Korintherbrief. 2. Korinther 5 ist das. Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Und das ist eine Botschaft, die erfahrbar ist. Diese Selbsterfahrung in dieser Sache, an diesem Karfreitag, passiert etwas, was bis heute eigentlich anstößig ist. Ist schlimm. Ich kann verstehen, wenn nicht mehr religiös lebende Menschen sagen, wir möchten dieses Kreuz oder ein Kruzifix auch noch, wo jemand dranhängt, möchten wir nicht mehr haben in unseren Amtsstuben, Schulen oder wie auch immer im öffentlichen Leben. Das soll nicht sein, weil das anstößig ist. Ja, das ist anstößig, absolut. Das ist nicht klein und niedlich, sondern das ist hässlich. Und es ist gemein. Aber es ist nicht anstößig, wie da hängt jemand am Kreuz und wir sind doch alle humanistisch viel weiter jetzt, also wir machen das doch nicht mehr mit Foltertod und so weiter. Sondern es ist auch deswegen anstößig, weil dieses Kreuz sagt, da ist jemand für dich gestorben und du hattest es nötig, dass jemand für dich stirbt. Nein, doch, Gott vergibt dir deine Schuld. Also, da ist jetzt ein bisschen frech. Ich habe doch keine Schuld. Ich bin doch ein guter Mensch. Also besser als Paul bin ich auf jeden Fall. Ja, das kann ja sein, dass du besser als Paul bist. Nur mal angenommen, es geht darum, wer höher springen kann. Und Paul kann 1 Meter hochspringen und du kannst 1,40 Meter hochspringen. Hilft euch beiden nichts, wenn ihr den Mond erreichen wollt. Wenn wir uns miteinander vergleichen, ist das eine ganz freche Sache. Jemand muss doch nicht für mich sterben, sein Leben geben, weil ich es eigentlich verwirkt hätte vor Gott. Oh ja, das ist die Botschaft von dem Karfreitag. Du hättest es eigentlich vor Gott verwirkt und Gott vergibt mir meine Schuld. Und ich kann neu beginnen, denn Jesus lebt in mir. Er hat sich so sehr mit mir identifiziert, dass er meinen Tod stirbt und ich mit ihm leben kann. Ist ein Geheimnis. Das kann man gar nicht wirklich erklären. Aber man kann es erfahren. Und das hat diese Selbsterfahrung hat ein transformatives Potenzial. Und jetzt wird es, und das habe ich vorhin vorgelesen in dem Philipperbrief, jetzt kommt eine Selbsterfahrung, die hat es in sich, die ist aber noch zukünftig. Denn in diesem Abschnitt von den ersten Gläubigen, die Jesus nachgefolgt waren, heißt es, Jesus wird wiederkommen und alles richten. Das wird eine ultimative Erfahrung für jeden. So zumindest dieses Bekenntnis. Und die Frage ist bloß, wie wir das hören, mit welchen Ohren. Denn manchen von uns wurde gesagt, Jesus wird wiederkommen und alles hinrichten. Alle hinrichten. Er wurde hingerichtet, er wird dich jetzt auch hinrichten. Oder vielleicht ist es so, Jesus wird kommen und er wird alles wieder aufrichten. Oder herrichten. Dieses Königreich Gottes, das Königreich der Himmel, von dem Jesus gesprochen hat, hat angefangen und wird zur Vollendung kommen. Und er hat dem Tod und der Sünde und dem Satan die Macht genommen und lädt dich ein, deine Schuld, die real ist, die du nicht verstecken kannst, nur verheimlichen, die vergebe ich dir. Und der Tod, der eigentlich dich treffen müsste, den habe ich genommen und ich kann und will in dir leben. Und wenn das deine Realität geworden ist, dann sagst du, oh ja, Jesus, komm. Und dann möchte ich nochmal vorlesen aus dieser Philipperstelle. Jesus, der, obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt es nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Und dann, er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen steht. Vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen, alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme wird zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr, den der Tod nicht halten konnte. Ja, Jesus ist der unwahrscheinlichste Religionsgründer. Und er hat eine weltweit unübertroffene Langzeitwirkung erzielt. Und das ist die unglaublichste Botschaft aller Zeiten. Aber sie hat transformatives Selbsterfahrungspotenzial. Die Frage ist, ob du diese Erfahrung schon machen konntest und ob diese Erfahrung in guter Erinnerung ist oder frisch. Und ich lade ein zum nächsten Lied, wenn dann der Text anfängt. Aufzustehen, wem das möglich ist. Aber erstmal noch darin zu verweilen und zu hören und zu fragen in dem Inneren. Diese Erfahrung, wie lange liegt sie zurück, dass ich weiß, Gott hat mir vergeben. Christus hat alles getragen. Diese Botschaft entwickelt eine Kraft, die seit Jahrhunderten läuft und Menschenleben immer und immer wieder verändert hat. Dann lasst uns hören, was der Heilige Geist uns in unserem Herzen sagt und dann einsteigen in das Lied und auf das Kreuz sehen. Ich sehe auf das Kreuz.